Nicole wird nun für uns den Studienartikel des Wachtums für diese Woche zusammenfassen. Das Thema dieses Wachtumartikels lautet: Wer kann die befreien, die um Hilfe rufen? Bitte, Bruder Kohl.
Ich darf euch alle ermuntern, euren Wachturm zur Hand zu nehmen. Es ist der Wachturm vom 15. August diesen Jahres. Wir werden gemeinsam den vierten Studienartikel betrachten wollen. Das Thema wurde schon angekündigt: Wer kann die befreien, die um Hilfe rufen? Ihr findet den Artikel auf der Seite 28. Doch bevor wir uns der Seite 28 und dem Artikel zuwenden, wollen wir die Seite 2 aufschlagen. Hier finden wir eine kurze Übersicht, über was der Artikel handelt, und werden so auch einen Einblick haben in das, was wir dann gemeinsam betrachten wollen. Auf der Seite 2 finden wir die Überschrift vierte Studienartikel, und hier heißt es: Im Psalm 72 werden Ausblicke auf die 1000-Jahr-Herrschaft Jesu Christi gegeben. Es wird uns sehr berühren, diesen Artikel zu studieren und darüber nachzusinnen, wie Jehova Gott durch den größeren Salomo die befreien wird, die um Hilfe rufen. Ja, und das führt uns gleich mal zu unserem Leitgedanken, den wir auf der Seite 28 lesen können. O Gott, gib deine eigenen richterlichen Entscheidungen dem König, denn er wird den Armen befreien, der um Hilfe ruft. Wir werden sehen, dass dieser Gedanke des Öfteren in den Absätzen, die wir jetzt gemeinsam behandeln wollen, vorkommt, und werden immer wieder darauf Bezug nehmen. Von wem stammte denn dieser 72. Psalm? Wahrscheinlich vom König David. Und er bringt gerade in diesem Vers 12 seine eigenen Erfahrungen zum Ausdruck, die er mit Jehova Gott gemacht hat. Warum? Nun, König David hat ja die Sünde mit Bathseba begangen, war auch für den Tod ihres Mannes verantwortlich und durfte spüren, wie es ist, wenn Jehova Barmherzigkeit erweist. Er konnte ganz genau erkennen, dass Jehova sehr wohl erkannte, dass er unvollkommen ist, dass er schwach ist, dass er aber denjenigen, die mit reuevollem Herzen vor ihm erscheinen, barmherzig vergeben wird. Und deswegen hat er wohl auch diesen Psalm komponiert, um das Königreich seines Sohnes Salomo zu beschreiben. Doch nicht nur das Königreich Salomos wird hier beschrieben, sondern wir werden einen Ausblick auf das Königreich Jesu Christi erhalten, wie wir ja auch schon in den einleitenden Gedanken unseres Wachturms gesehen haben. Dass also das, was nun in diesem 72. Psalm beschrieben wird, nicht nur Gültigkeit für die Regentschaft des Königs Salomos hat, sondern in noch größerem Maße uns zeigt, wie die Herrschaft Jesu Christi aussehen wird. Doch wenden wir uns zuerst einmal König Salomo selbst zu. Was befähigte ihn denn, eine solche Herrschaft, wie sie in diesen Versen des 72. Psalms beschrieben wird, auszuüben? Nun, wir erinnern uns an die Begebenheit kurz nach seiner Inthronisierung, dass Jehova Gott ihm erschien in einem Traum und ihn fragte, er solle doch da ihm sagen, was er für ihn geben soll. Bitte, um was sich dir geben soll. Und was antwortete Salomo? Nun, im Absatz 3 wird uns hier 1. Könige Kapitel 3, Vers 9 zitiert, und sie bringen seine demütigen Worte zum Ausdruck, wenn es hier heißt: Und du sollst deinem Knecht ein gehorsames Herz geben, dein Volk zu richten, um zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Sicherlich sind diese Worte Jehova Gott sehr zu Herzen gegangen, und er hat sich sicherlich darüber gefreut, dass Salomo kein Reichtum, kein Ansehen, keine Herrlichkeit erwartet, sondern dass er Weisheit wollte, um nun dieses Volk, die Israeliten, in der richtigen Weise regieren zu können. Und deswegen hat er ihm diese Weisheit auch gegeben. Im Vers 13 von 1. Könige 3 finden wir dann aber auch die Worte, die Jehova dann zu ihm gesprochen hat. Und auch was du nicht erbeten hast, will ich dir geben, sowohl Reichtum als auch Herrlichkeit, sodass unter den Königen keiner dir gleich gewesen sein wird, alle deine Tage. Ja, der Segen Jehovas machte es Salomo möglich, eine Friedensherrschaft über 40 Jahre auszuüben. Und wenn wir so die Bibelpassagen Revue passieren lassen, die wir so die vergangenen Wochen und Monate gelesen haben, dann können wir uns vorstellen, dass dies etwas Besonderes war, in einem damaligen Land eine Friedensherrschaft und Wohlstand zu haben. Ja, der Bibelbericht sagt, dass das Silber so viel wert war wie die Steine auf der Straße. Und daran erkennen wir, dass also Salomo nicht nur seine eigene Herrlichkeit gepflegt hat, sondern sehr großes Interesse am Volk hatte, um es richtig zu regieren, das, was er ja von Jehova erbeten hat. Diese Weisheit war natürlich legendär und hat sich sehr schnell herumgesprochen, von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf, ja von Land zu Land, sodass auch die Königin von Sheba kam, um sich jetzt zu vergewissern, ist es denn wirklich so, wie erzählt wird? Und was war ihr Eindruck? Wir lesen in der Bibel, nicht die Hälfte ist mir mitgeteilt worden. Du hast an Weisheit und Wohlfahrt die gehörten Dinge übertroffen. Ja, die Weisheit Salomos war legendär und in der damaligen Zeit bei keinem anderen wiederzufinden. Doch diese Weisheit, die Salomo damals an den Tag legte, hält einen Vergleich mit der Weisheit Jesu Christi nicht stand. Deswegen können wir uns darüber freuen, dass Jesus Christus als Herrscher eingesetzt wird, um dann hier auf der Erde zu regieren. Wir freuen uns auch darüber, einen Ausblick zu erhalten über das, was nun diese Herrschaft alles für uns bedeutet. Und deswegen werden wir auch einige Verse im Psalm 72 gemeinsam lesen. Ich möchte euch einladen, die Bibel zur Hand zu nehmen, im Psalm 72 aufzuschlagen, und wir wollen zuerst einmal die Verse 1 bis 4 gemeinsam betrachten. Und ihr dürft gerne ein Lesezeichen in die Bibel hineintun, denn wir wollen noch weitere Verse gemeinsam uns ansehen und uns immer wieder Gedanken darüber machen, was sagen diese Verse über das Königreich Jesu Christi aus. Wir werden auch gewisse Rückblicke halten auf die Regentschaft Salomos und Parallelen erkennen. Doch zunächst im 72. Kapitel die Verse 1 bis 4. O Gott, gib deine eigenen richterlichen Entscheidungen dem König und deine Gerechtigkeit dem Sohn des Königs. Möge er die Rechtssache deines Volkes mit Gerechtigkeit führen und deiner Niedergedrückten mit richterlicher Entscheidung. Lass die Berge dem Volk Frieden tragen, auch die Hügel durch die Gerechtigkeit. Errichte die Niedergedrückten des Volkes, errette die Söhne des Armen und ermalme den Übervorteiler. Was kommen uns für Gedanken in den Sinn, wenn wir diese Verse so lesen, wenn hier beschrieben wird, dass es einen König geben wird, der die Niedergedrückten des Volkes retten, richten wird und der die Übervorteiler zermalmen wird? Sicherlich eine Regentschaft, die sich durch Gerechtigkeit und durch Frieden auszeichnet. Eine Regentschaft, und da kommen wir wieder auf unseren Leitgedanken zu sprechen, in dem auch der Arme, der um Hilfe ruft, berücksichtigt wird und dessen Belange dann auch gestillt werden. Und wie können wir das nun auf die Zeit übertragen, in der Jesus Christus über die Erde herrschen wird? Nun, ein Blick in die Vergangenheit hilft uns, einen Blick in die Zukunft zu haben, wenn wir uns vorstellen, was Jesus Christus tat, als er hier auf der Erde war. Wir erinnern uns an viele Heilungen, die er vollbrachte. Eine im Besonderen möchten wir herausstellen, die uns auch im Absatz 6 hier vor Augen geführt wird, dass ein Aussätziger auf ihn zutrat und ihn fragte oder ihm sagte, dass er ihn doch heilen möge, weil er die Fähigkeit dazu hat. Und was tat Jesus Christus? Er hat ihn geheilt. Bei einer anderen Gelegenheit beobachtete er, wie eine Witwe ihren einzigen Sohn verlor, gesellte sich der Trauergemeinschaft hinzu, stand neben der Bahre und weckte diesen Sohn wieder zum Leben auf. Wir können uns die Freude dieser Witwe vorstellen, ihren einzigen Sohn wieder zurückerhalten zu haben. Der Sohn, der auch für ihren Lebensunterhalt sorgen konnte. Welche Empfindungen hatte Jesus, als er diese Wunder vollbrachte? In beiden Berichten lesen wir das Mitleid in ihm aufkam und er deswegen diese Wunder vollbrachte. Auch hier erinnern wir uns wieder an unseren Leitgedanken, der Arme wird um Hilfe rufen. Im Falle des Aussätzigen waren es wirklich Worte des Hilferufes, heile mich doch von meiner Krankheit. Und sicherlich können wir uns vorstellen, dass Jesus den traurigen Blick der Witwe sah und auch hier diesen Hilferuf angenommen und aufgenommen hat und entsprechend gehandelt hat. Wer war dafür verantwortlich oder wer gab Jesus Christus die Macht, solche Wunderheilungen zu vollbringen? Nun, bei einer Begebenheit, die uns in den anschließenden Absätzen vor Augen geführt wird, wird uns deutlich, dass es Jehova Gott war, der hier ihm diese Kraft gab. Eine Frau, die seit 12 Jahren einen Blutfluss hatte und all ihr Vermögen ausgegeben hatte, um jetzt davon geheilt zu werden, zu allen möglichen Ärzten gerannt ist und nirgends Heilung erfahren hat, hat sich gesagt, Jesus ist meine einzige Hoffnung. Wenn ich nur sein Gewand berühre, werde ich bestimmt geheilt werden. Und so war es dann auch. Und Jesus fragte dann, als er spürte, dass Kraft von ihm ausgegangen ist, wer ihn denn berührt habe. Die Frau gab sich zu erkennen und Jesus wusste, dass es Jehova war, der dieses Wunder vollbracht hatte. Denn zu dem Zeitpunkt, als die Frau sein Gewand berührte, sah er sie ja nicht. Wir können uns sicherlich vorstellen, wenn wir uns ein wenig in diese Situation versetzen, dass es für die Menschen, die das beobachtet haben, wirklich ermunternd war zu sehen, wie der Messias, den sie erwartet haben, solche wunderbaren Dinge vollbringt. Sicher, sie haben auch andere Dinge von ihm erwartet, die dann nicht in Erfüllung gegangen sind. Aber das, was Jesus Christus in der damaligen Zeit tat, hilft uns heute zu sehen, was er in der Zukunft tun wird. Dann, wenn er als König über die gesamte Erde herrschen wird. Der eine oder andere mag nun sagen, naja, die Menschen damals, die geheilt wurden, die wurden aber auch wieder krank. Sie alterten, sie starben. War das Ganze nicht nur von kurzer Dauer? Wie wird sich das denn auswirken, wenn Jesus Christus herrscht? Haben wir dann die Möglichkeit, einmal ewig von solchen Krankheiten geheilt zu werden? Hier hilft uns wiederum der 72. Psalm. Wir haben ja noch Kapitel 72 aufgeschlagen und wir wollen nun in den Versen 5 bis 9 erfahren, wie lang sich diese Herrschaft Jesu Christi ausdehnen wird und welchen Umfang sie hat. Wir lesen hier, man wird dich fürchten, solange es eine Sonne gibt und angesichts des Mondes Generation um Generation. Er wird herabkommen wie der Regen auf das gemähte Gras, wie ausgiebige Regenschauer, die die Erde benetzen. In seinen Tagen wird der Gerechte sprossen und Fülle von Frieden, bis der Mond nicht mehr ist. Und er wird Untertanen haben von Meer zu Meer und von dem Strom bis zu den Enden der Erde. Vor ihm werden sich die Bewohner der wasserlosen Gegenden niederbeugen und seine Feinde, sie werden den Staub selbst lecken. Wenn wir uns nun die Frage stellen, wie lange die Herrschaft Jesu Christi dauern wird, so finden wir hier in den Versen 5 und folgende die Antwort, solange es die Sonne und den Mond gibt. Und die Bibel verspricht uns, dass dies ewig sein wird. Ja, die Herrschaft Jesu Christi wird von ewiger Dauer sein. Und deswegen können wir auch erwarten und die Zuversicht haben, dass das, was Jesus in der Vergangenheit tat, er auch in der Zukunft tun wird und es nicht nur eine kurze Zeit sein wird, in der wir dann von Krankheiten oder Schmerzen und Leid geheilt sein werden, sondern dass es wirklich ewigen Bestand haben wird. Fülle von Frieden, durften wir lesen, wird es dann unter dieser Herrschaft geben. Keine Ungerechtigkeit mehr. Und warum? Weil dieser Herrscher eine liebevolle Fürsorge für seine Untertanen hat. Genauso wie damals hat er Mitgefühl mit den Menschen. Und wir lesen ja in den Sprüchen, dass das, was ihm lieb war, bei den Menschensöhnen war. Sicherlich erinnern wir uns auch an die Begebenheit, als Jesus Christus am Pfahl starb. Einer der Verbrecher neben ihm bat ihn ja dann, seiner zu gedenken, wenn er im Königreich sah. Wiederum denken wir an unseren Leittext, dass er den Hilferuf der Armen erkennen und annehmen wird. Diesem Verbrecher versprach Jesus Christus, dass er im Paradies hier auf Erden einmal leben wird. Und hier fallen uns auch die Worte des Apostels Paulus ein, aus Apostelgeschichte 24, Vers 15, dass es eine Auferstehung der Gerechten als auch der Ungerechten geben wird. Ja, dieser Ungerechte, der neben Jesus Christus starb, wird genauso wie viele andere Menschen, die jetzt die Botschaft nicht annehmen konnten, aus welchen Gründen auch immer, im Paradies wieder auferweckt werden und die Möglichkeit erhalten, einmal ewig unter der Herrschaft Jesu Christi leben zu können. Wir durften im Vers 9 unseres 72. Psalms erfahren, dass es eine geteilte Einstellung geben wird. Es wurde uns hier gezeigt, dass es Menschen geben wird, die sich niederbeugen. Was ist damit gemeint? Jetzt kein sklavischer Gehorsam, sondern Dankbarkeit und Wertschätzung. Ja? Viele der dann lebenden Menschen werden Wertschätzung und dankbar dafür sein, dass Jesus Christus jetzt als Herrscher über die Erde regiert und es ihnen ermöglicht, einmal hier ewig zu leben. Doch die Verse zeigen uns, dass es auch andere geben wird, die dann den Staub der Erde lecken werden, die dann zu Tode gebracht werden. Was wird entscheidend sein, ob es nun ein ewiges Leben gibt oder den Tod? Nun, die Bereitschaft, sich dieser Herrschaft Jesu Christi unterzuordnen. Keiner der dann lebenden Menschen wird gezwungen. Jeder darf sich freiwillig entscheiden, ob er nun ein Untertan dieser Herrschaft Jesu Christi sein will oder ob er es nicht sein will. Jeder wird auch die Tragweite dieser Entscheidung wissen und diese Tragweite dann auch tragen müssen. Fragen wir uns manchmal, warum denn dann Menschen, die sich gegen die Herrschaft entscheiden, zu Tode gebracht werden? Nun, wir durften ja schon hören, Fülle von Frieden auf der ganzen Erde. Und deswegen kann es nicht sein und lässt Jehova es einfach nicht zu, dass es Unruhestifter geben wird, die sich dann gegen die Gesetze, gegen die Gebote und gegen die Grundsätze stellen, die es dann geben wird. Deswegen wird es dann auch in dieser Zeit so sein, dass Jesus Christus nicht nur in einem bestimmten Bereich der Erde, sondern erdenweit regieren wird. Ja? Wir durften dies ja auch in den Versen, die wir gelesen haben, deutlich sehen. Von Meer zu Meer bis an die Enden der Erde wird sich die Herrschaft Jesu Christi ausdehnen. Sicherlich sind das sehr ermunternde, sehr trostreiche Worte, die wir hier in diesem Psalm erfahren, die uns zeigen, welche wunderbare Zukunft uns wirklich bevorsteht. Doch uns mögen nun Gedanken durch den Sinn gehen, naja, hört sich alles schön an, ist sicherlich auch etwas, was erstrebenswert und erreichbar ist, aber ich habe doch heute Schmerzen, ich habe doch heute Leid zu ertragen, ich bin doch heute in einer schlechten Situation. Helfen uns die Worte im Psalm 72 auch hier weiter? Nehmen wir doch die Bibel zur Hand und schlagen wir doch wieder Psalm 72 auf, um dort in den Versen 12 und 14 zu erfahren, dass Jehova Gott und Jesus Christus auch an uns heute interessiert ist und dafür Sorge trägt, dass wir vor Schmerz und Leid bewahrt oder gelindert wird. Die Verse 12 bis 14. Denn er wird den Armen befreien, der um Hilfe ruft, auch den Niedergedrückten und jeden, der keinen Helfer hat. Es wird ihm Leid sein um den Geringen und den Armen, und die Seelen der Armen wird er retten. Von Bedrückung und von Gewalttat wird er ihre Seele erlösen, und ihr Blut wird kostbar sein in seinen Augen. Ja, Jehova Gott und auch Jesus Christus beobachten, was heute hier auf der Erde geschieht, und beobachten auch das Leid, das jeder Einzelne zu ertragen hat. Ihnen ist es nicht gleichgültig, dass die Menschen heute leiden und Schmerz empfinden müssen. Im Besonderen über Jesus Christus können wir sagen, dass er ja sehr wohl erfahren hat, was es bedeutet, jetzt Schmerzen zu haben. Er konnte es in der damaligen Zeit, als er auf der Erde war, beobachten, wozu Menschen in der Lage sind, was sich aus Fehlentscheidungen alles entwickelt. Er hat es aber auch am eigenen Leib verspürt. Wir denken an seine letzten Stunden seines Lebens, Verrat, Hass, Falschanklage, qualvolle Folter waren das, was die Menschen ihm antaten, die damals in der Macht des Teufels standen. Doch Jesus Christus hat all dies ertragen. Warum? Weil er wusste, wenn er diese Aufgabe, die er von seinem Vater übertragen bekommen hat, erfolgreich erfüllt, er die Armen befreien kann. Und daraus sehen wir schon, dass Jesus Christus und ja auch Jehova Gott es nicht gleichgültig ist, dass wir heute Leid und Schmerz empfinden müssen. Und dass sie heute schon dafür Sorge tragen, dass diese Schmerzen auch gelindert werden. Wodurch? Naja, durch solche Zusammenkünfte, wie wir sie jetzt gestern und heute hier in diesem schönen großen Königreichssaal haben durften. Durch die Speise des treuen, verständigen Sklaven, der sie uns zur rechten Zeit zur Verfügung stellt. Wir dürfen diese Speise schon als Salbe betrachten, eine Salbe, die Schmerzen lindert. Wir dürfen es nur nicht versäumen, diese Salbe auch wirklich anzunehmen, sie anzuwenden. Auch hier erkennen wir wieder eine Parallele zwischen Jesus Christus und dem König Salomo. Jesus Christus beobachtete das Leid, das Menschen verursacht haben, auch persönlich. Und so war es auch bei Salomo in der damaligen Zeit, als er als König regierte. Auch er beobachtete Leid und Schmerzen, sogar in der eigenen Familie. Wir denken hier an Amnon, der seine Schwester Tamar vergewaltigte, später dann durch Absalom zu Tode gebracht wurde. Wir denken an die Rebellion Absaloms, die dann in einem Bürgerkrieg endete. Und wir denken auch an Adonija, der ja dem König Salomo seinen Thron streitig machte. Und wir können uns auch vorstellen, dass Salomo hier schon deutlich vor Augen gehabt hat, was es bedeutet, wenn jetzt Adonija eingesetzt wird. Er würde keinen Rivalen neben sich dulden. Es wäre sicherlich der Tod Salomos gewesen, der jetzt diese Rebellion nach sich gezogen hätte. Und selbst als Salomo dann als König eingesetzt war, hat Adonija es nicht versäumt, durch List diesen Thron doch noch an sich reißen zu wollen. Ja, Salomo konnte beobachten, was es bedeutet, jetzt Schmerzen und Leid zu erfahren, in der eigenen Familie, am eigenen Leib. Doch er wusste auch, dass Menschen von diesem Leid, von diesen Schmerzen befreit werden. Nicht durch Menschenhand, sondern durch die Hand Jehovas. Das bringt er auch in seinem Gebet zum Ausdruck, das er zur Einweihung des Tempels geäußert hat. Und hier möchten wir die Bibel in 2. Chroniker Kapitel 6 aufschlagen und die Verse 29 und 30 lesen. 2. Chroniker Kapitel 6, die Verse 29 und 30. Salomo sagt hier: Was für ein Gebet, was für ein Flehen um Gunst auch immer von Seiten irgendeines Menschen oder deines ganzen Volkes Israel erfolgen mag, weil jeder von ihnen seine eigenen Plage und seinen eigenen Schmerz kennt, wenn er wirklich seine Handflächen zu diesem Haus hin ausbreitet, dann mögest du deinerseits von den Himmeln, der Städte, deiner Wohnung her hören und du wollest vergeben und einem jedem gemäß all seinen Wegen geben, weil du sein Herz kennst. Denn du allein kennst ja das Herz der Söhne der Menschen. Ja, Salomo hatte die Zuversicht, hatte den festen Glauben daran, dass Jehova jedem, der sich jetzt reuevoll und bittevoll an ihn wendet, das geben wird, was er benötigt. Warum war er so sicher und warum wusste er, dass Jehova das tun wird? Nun, wir durften hier lesen, dass Jehova das Herz des Menschen kennt. Ja, er weiß, was uns bewegt. Er weiß, was uns jetzt gerade wirklich Sorgen bereitet. Und deswegen kann er uns auch hier helfen, wenn wir uns an ihn wenden. Und hier denken wir sicherlich an die Worte Jesu Christi, des größeren Salomo, der ja sagte: Jeder, der bittet, wird gegeben werden. Wir müssen nur immer wieder anklopfen, dann würde Jehova auch unsere Bitten erhören und uns das geben, was wir benötigen. Ist das heute wirklich noch so der Fall? Kann man das wirklich auch beobachten? In den Absätzen 17 und 18 unseres Studienartikels wird uns eine Schwester beschrieben, Mitte 30, die wir Mary nennen möchten, die sich auch in einer misslichen Lage befindet. Sie selbst sagt: Ich habe eigentlich allen Grund, glücklich zu sein, aber ich schäme mich oft wegen meiner Vergangenheit und empfinde sogar Abscheu davor. Unauslöschliche Erinnerungen lösen bei mir immer noch extreme Minderwertigkeits- und Schuldgefühle aus. Sind uns diese Gedanken bekannt? Haben wir sie vielleicht schon einmal gehört? Empfinden wir vielleicht ebenso wie diese Schwester? Vielleicht, weil wir uns bewusst sind, dass wir in der Vergangenheit Dinge getan haben, die im Widerspruch zu Gottes Gesetz sind. Vielleicht, weil wir uns momentan auch nicht würdig fühlen, ein Anbeter Jehovas zu sein, weil wir meinen, zu schwach dafür zu sein. Was hilft unserer Schwester? Was kann auch uns helfen? Sie sagt: Ich bin so froh, dass ich heute echte Freunde und meine Versammlung habe, die für mich wie eine Familie ist. Außerdem versuche ich mich bewusst auf das zu konzentrieren, was Jehova für die Zukunft verspricht. Ja, auch wir haben Freunde, auch wir haben eine Familie, auch wir haben eine Versammlung. Und wenn wir uns heute umschauen, dann haben wir wirklich eine große Familie, eine große Versammlung, die uns ermuntern, die uns stärken, die uns helfen will. Jeder Einzelne von uns hat so viele Brüder, dass er wirklich mit jedem seiner Belange Unterstützung erhalten kann. Auch wir dürfen uns auf das konzentrieren, was die Zukunft bringt. Was durften wir im Psalm 72 im Vers 13 lesen? Dass Jehova Gott und auch Jesus Christus Bedrückung und Gewalttat beseitigen werden. Sie wollen es nicht nur, sondern sie werden es tun. Das ist ein Versprechen, das Jehova Gott uns hier gibt. Und wir wissen, dass Jehova ein Gott ist, der nicht lügen kann. Deswegen dürfen auch wir uns, genauso wie die Schwester, vorstellen, wie sieht denn diese Zukunft aus? In unserem Wachturmartikel auf der Seite 32 finden wir ja wiederum ein kleines Bild, das uns behilflich sein soll, wie diese Zukunft einmal aussehen kann. Sie wird sicherlich viel prächtiger, viel beeindruckender sein als das, was wir jetzt auf diesem Bild sehen. Aber wir dürfen uns gerne solche Bilder auch zunutze machen, indem wir uns einfach mal in diese Situation hineinversetzen. Uns Gedanken darüber machen, was würde ich denn jetzt gerne auf diesem Bild tun? Wenn ich jetzt in dieser Situation, bei dieser Begebenheit anwesend wäre, was wäre so mein Wunsch? Würde ich vielleicht jetzt mit dem Kanu auf dem See rudern? Würde ich vielleicht gerade das Pferd satteln, um einen Ausritt zu machen? Oder würde ich aufmerksam diesem Bruder zuhören, der wunderbare Erfahrungen erzählt, der darüber spricht, wie es war und wie es ist, ein Anbeter Jehovas zu sein? Wäre ich vielleicht jetzt dieser Bruder und würde mich freuen, dass andere mir zuhören? Wir dürfen uns gerne in solche Situationen hineinversetzen. Wir dürfen uns vorstellen, welchen Anteil haben denn wir in diesem Königreich, in diesem Paradies, denn das Jesus Christus hier auf der Erde aufrichten wird. Für die Schwester war es trostreich. Es half ihr, über die Probleme, die sie jetzt hat, hinwegblicken zu können. Und genauso mag es auch für uns trostreich sein, solche Bilder uns wirklich einzuverleiben und uns Gedanken zu machen, was bringt die Zukunft. Dann werden die Probleme, die wir heute haben, nicht beseitigt, aber sie werden erträglich werden. Wollen wir noch mal kurz zusammenfassen, was haben wir im 72. Psalm alles erfahren dürfen? Worauf liefert Psalm 72 einen prophetischen Ausblick? Wir erfahren, dass es ein prophetischer Ausblick auf die Regierung Jesu Christi ist. Dann, wenn er als König über die Erde herrschen wird. Er wird die Armen befreien und mitfühlendes Interesse an den Menschen haben. Wer ist der größere Salomo und wie weit wird sich sein Herrschaftsgebiet erstrecken? Jesus selber sagt, dass er der größere Salomo ist und seine Herrschaft wird bis an die Enden der Erde reichen, weltumfassend. Eine persönliche Frage: Welche der vorausgesetzten oder vorausgesagten Segnungen sprechen dich besonders an? Nun, versetzen wir uns doch gedanklich in das Paradies und fragen wir uns immer wieder, was möchte ich denn dort tun? Das wird uns ermuntern, auch jetzt schon alles daran zu setzen, einmal in diesem Paradies einen Anteil zu haben. Wem gebührt nun die Ehre für all das? Wer ist der Hauptinitiator? Niemand anders als Jehova Gott. Und er spiegelt dadurch seine Liebe zu uns Menschen wider. Gerne möchten wir in den Lobpreis einstimmen, den wir im Psalm 72 in den Versen 17 bis 19 finden, wo auch König Salomo seine Dankbarkeit zum Ausdruck brachte. Psalm 72, die Verse 17 bis 19. Sein Name wäre auf unabsehbare Zeit. Vor der Sonne möge sein Name zunehmen und durch ihn mögen sie sich segnen. Mögen alle Nationen ihn glücklich preisen. Gesegnet sei Jehova Gott, Israels Gott, der allein wunderbare Werke tut. Und gesegnet sei sein herrlicher Name auf unabsehbare Zeit und seine Herrlichkeit fülle die ganze Erde. Amen und Amen.